Lieber André, auch nochmal vielen Dank für deine Einleitung. Je öfter du das machst, desto mehr komme ich ins Schwitzen, wenn ich da sitze. Mir denke, wie hoch legt er die Messlatte jetzt wieder? Muss ich 20 Jahre in die Zukunft schauen, wie unsere Gemeinde dann aussehen wird? Weil heute ich eigentlich gerade das Gegenteil vorhabe. weil ich glaube, wenn wir vorbereitet sein wollen als Gemeinde für die Zukunft und was kommt, dann ist es immer wichtig, nicht zu denken, wir müssen das Rad neu erfinden und alles muss anders werden und alles muss neu werden, sondern ich denke, wir dürfen auch in die Vergangenheit schauen, was war gut, was hat funktioniert und wie können wir das heute in unseren Kontext übertragen. Deswegen möchte ich heute Morgen für uns die Frage stellen, was hat Gott sich dabei gedacht, als er Gemeinde ins Leben gerufen hat? Als diese Kirche vor 2000 Jahren entstanden ist, was waren da seine Gedanken? Was waren da seine Pläne? Und was können wir von damals lernen? Nicht was zu kopieren und zu machen, was da steht, eins zu eins, sondern zu sagen, wie können wir das übertragen in unsere Zeit heute? Wie kann Gemeinde dann in Zukunft aussehen, wenn wir schauen, was hat die Urgemeinde da getan und wie können wir da unsere Erwartungshaltung, unsere Planungen dementsprechend durchführen und anpassen? Und ich habe euch da den einfach wirklich, ihr kennt ihn alle, ursprünglichsten Text mitgebracht, den es in der Bibel über Gemeindeleben gibt. Apostelgeschichte 2, ab Vers 42 bis 47. Da heißt es, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Davor, wissen wir, war die große Pfingstpredigt von Petrus und über 3000 Menschen sind an dem Tag zum Glauben gekommen. Und als die sich dann getroffen haben, war das der Inhalt ihrer Zusammenkunft. Die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und mit lauterem Herzen. Und sie lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das waren also die Umstände damals. Das waren die Dinge, die die Gemeinde damals praktiziert hat, was die Gemeinde damals gekennzeichnet hat, ausgezeichnet hat. Das allererste und das wichtigste, was wir hier in diesen Texten lesen können, war, dass Menschen zum lebendigen Glauben gekommen sind. Wir haben es in den Versen davor gelesen und auch am Schluss heißt es wieder, und der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Menschen hörten also das Evangelium und nahmen es für ihr Leben an, ließen sich in die Gemeinschaft hineintaufen, empfingen die Gaben des Heiligen Geistes. Und wo das passiert ist, da ist dann echtes Leben gewachsen. Und dann heißt es, wo das passiert ist und diese bekehrten Menschen sich zusammengetroffen haben, da war ihre Gemeinschaft gekennzeichnet und dann steht da ein ganz, ganz tolles Wort. Und das ist mir heute wichtig. Wir können über diese ganzen Praktikas, über diese ganzen Aktivitäten sprechen und ich werde sie auch hier und da erwähnen. Aber dieses eine oder andere Zwischenwort, zwischen den Zeilen lesen, das ist hier in diesem Text ganz, ganz wichtig. Es heißt, dass sie waren beständig. Dieses Wort beständig ist ein ganz, ganz tolles und wichtiges Wort. Es bedeutet aus dem Griechischen dann übersetzt, sie waren treu, sie waren eifrig, sie waren nicht wankelmütig, sie waren nicht unzuverlässig in ihrem Zentralen, in dem, was ihnen wichtig war. In dem, was ihnen also wichtig war, da musste man sie nicht dazu zwingen, nicht dazu immer wieder neu überreden. Es hat einfach dazu gehört. An diesem Zentralen, an diesem Wichtigen für die Christen damals, da hielten sie dann dran fest. Das war für sie unaufgehbar. Es war absolut lebensnotwendig. Was war dieses zentrale Lebensnotwendige? Es war eben die Lehre der Apostel. Sie haben immer wieder sich getroffen und darauf gehört, was sie über Jesus lernen konnten von den Aposteln. Was die damals mit Jesus erlebt hatten und was sie ihnen jetzt als Auftrag, als Mission, als Gedanken, als Lebensinhalte weitergegeben haben. Andere, heutzutage haben wir ein modernes Wort dafür, das bedeutet heute Jüngerschaft. Es war also ein zentraler Aspekt, durch die Lehre der Apostel im Glauben zu wachsen. Der zweite Punkt war, sie hatten Gemeinschaft. Ganz eifrig und beständig sind sie zu diesen Treffen gekommen, zu ihren Gottesdiensten und zu den Kleingruppen wird hier erwähnt. Auch da wird wieder gesagt, man musste sie dazu nicht extra einladen. Man musste sie dazu nicht treiben und ermutigen, sondern sie sind einfach gekommen. Ich musste mich an diesem Punkt an eine Geschichte erinnern, die ein Jugendleiter mir mal erzählt hat. Die hatten eigentlich eine recht lebendige Jugendgruppe und Jugendliche sind eigentlich regelmäßig gekommen und hatten viel Spaß. Und es gibt natürlich mal immer wieder so Tiefs und es war mal wieder so ein Freitag, wo zwei Kinder gekommen sind. Und der Jugendleiter hat sich gedacht, es kann nicht sein. Ne? Ich weiß, die Leute sind da draußen. Ich weiß, es gibt nichts Besseres zu tun heute Abend. Es gibt keine Party, es gibt keine Veranstaltungen. Ich setze mich jetzt mal ins Auto und fahre einfach mit meinem Kollegen mal rum die Häuser ab und guck mal, wo die Leute sind. Und er ist wirklich von Haus zu Haus gefahren und hat geklingelt. Und überall kamen Jugendlichen mit Jogginganzug, mit Schlafanzug irgendwie an die Tür. Und im Gespräch hat sich herausgestellt, ja, ich habe gerade noch ein bisschen das gemacht und ein bisschen Fernseh geguckt. Und es gab eigentlich nichts Wichtigeres. Und so ist er rumgefahren und hat die Jugendlichen eingeladen und hat sie dann wieder zur Jugendgruppe an dem Abend gebracht. Und ich musste mich da an meine Zeit erinnern, da gab es eigentlich gar keine Frage. An dem Abend, da ist Teenie-Kreis, da geht man hin, da gehört man dazu. Sie waren beständig, sie waren eifrig in der Gemeinschaft, in ihrer Zusammenkunft. Sie haben das Mahl miteinander regelmäßig gefeiert. Damals war es noch, dass man gegessen hat miteinander und dass man das Abendmahl miteinander dann gefeiert hat. Darin waren sie beständig. Sie haben sich gegenseitig eingeladen. Sie haben über das Essen Gemeinschaft gehabt und haben sich in dieser Beziehung und in dieser Zusammenkunft an das erinnert, was Jesus ganz konkret für sie getan hat. Sie waren eifrig und beständig im Gebet. Sie haben für alle und für alles gebetet, eifrig und engagiert, leidenschaftlich waren sie bei den Gebetstreffen mit dabei. All ihre Aktivitäten, all ihr Tun, das haben sie zwar auch gemacht, aber im tiefsten Herzen haben sie darauf vertraut, dass Gott Dinge bewegt, wenn sie beten. Und ein letzter Punkt, es geschahen Zeichen und Wunder. Gott hat durch seine Kraftwirkungen, durch ganz wunderbare Dinge, sein Wort, das gepredigt wurde, immer wieder bestätigt, dass er Herr ist, dass er König ist. Und es kann gut sein, dass all diese Aspekte, die wir jetzt genannt haben, alle an einem Abend passiert sind, alle an einem Morgen, an irgendeinem Treffen, dass all dieses zusammen stattgefunden hat. Denn sie waren eifrig, immer alle zusammen. Die Gemeinde damals hat sich sehr von unseren Gemeinden heute unterschieden. Wir wissen das. Damals gab es noch keine Gebäude, keine Hauptamtlichen, keine Ausschüsse oder Arbeitsgruppen, keine festen Gemeinde- oder Gottesdienstordnungen. Damals kam man ohne all diese Dinge aus. Ihr Gemeindeleben hat sich absolut auf das Wesentliche konzentriert. Die Christen damals, sie konnten wirklich unterscheiden, was lebensnotwendig und zentral für ihren Glauben war. Für sie war nicht die Form bestimmend, nicht das Äußerliche, sondern wie man die Inhalte gelebt hat. Das war ihnen wichtig, die Inhalte selbst. Und deswegen ist es für uns auch mit deiner Einleitung, André, ganz wichtig, dass wir jetzt davon nicht ableiten, dass wir jetzt alles abschaffen und gucken, wie das damals war und wir verkaufen unsere Häuser, wir entlassen unsere Hauptamtlichen alle, sondern wir konzentrieren uns, Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, auf das, was der Gemeinde damals wichtig war. Deswegen ist es viel wichtiger zu fragen, wo in unseren Formen heute, wie in unseren Abläufen können wir das Wesentliche, das Zentrale wieder leben? Wie können wir da Schwerpunkte wieder setzen? Wie können wir das Wesentliche heute in unserer Gemeinde wieder zentral werden lassen? Wie kann es passieren, dass das Zentrale bei uns eifrig gelebt wird? Dass es eine Leidenschaft ist und eine Freude, auf Gottes Wort zu hören. Dass die Gemeinschaft mit anderen Christen so zentral wird für unser Leben. Dass wir die Wichtigkeit, die Tiefe des Abendmahls verstehen und ständig praktizieren, nicht nur einmal hier im Monat. Dass wir treu im Gebet bleiben und es praktizieren an ganz unterschiedlicher Stelle, zu zweit, als Gruppe, als Gemeinde. Und dass dadurch Zeichen und Wunder auch unter uns geschehen. Eine Sache, die mir in diesem Text ganz wichtig geworden ist, die gibt uns bei dieser Frage Hilfestellung. Dieser Vers 42, den ich jetzt seit die erste Hälfte der Predigt darauf verwandt habe, ist eigentlich nur ein Vers, der all diese zentralen, wichtigen Aktivitäten der Gemeinde aufführt. Eben diese 4, 5 Punkte, die ich gerade genannt habe. Aber es ist ja interessant, dass dieser Text da nicht aufhört. Nach Vers 42, der diese 5 Punkte aufführt, da folgen noch andere Verse. Und es ist jetzt ganz interessant, dass die Verse 44 und 45 zwei Verse sind, die über eine wichtige zentrale Aussage sprechen. Warum war das dem Lukas, der das geschrieben hat, so wichtig, dass er jetzt zwei Verse auf diesen einen Punkt bringt? Ich lese nochmal vor. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem, wie es einer nötig hatte. Was können wir jetzt an diesen beiden Versen erkennen? Zuerst einmal können wir erkennen, dass die Gemeinde vollkommen neue Wege gegangen ist in Bezug auf Geld, Vermögen und Besitz. Was sie damals gemacht haben, das kannte man in dieser Zeit einfach nicht. So hat man sich in der damaligen Zeit nicht verhalten. Dieses neue Leben in Jesus, das hat ganz offensichtlich ganz neue Handlungsweisen bei diesen Christen hervorgebracht. Es ist ganz offensichtlich, wie der Lukas hier schreibt, dass man die Gläubigen damals an ihrem veränderten Leben erkannt hat. Sie waren so radikal anders von ihren Werten, als es die Gesellschaft um sie herum gelebt hat. Und vor allem sind sie da mutig ganz neue Wege mit ihren Finanzen gegangen. Wenn wir diesen Text lesen, können wir zum ersten Mal sehen, wie in der Urgemeinde echtes Gemeindeleben verwoben ist mit der Haltung zu Geld und Finanzen. Das unternehmerische Denken der Christen damals hat sich in Bezug auf Geld und Gut vollkommen verändert. Vorher haben sie das Geld, was sie hatten, für sich investiert und benutzt. Jetzt waren sie dafür bekannt in der Gesellschaft, dass sie es dafür benutzt haben, Gottes Reich zu bauen. Dort haben sie jetzt investiert. Dieses neue Leben mit Jesus, dieses Gemeindeleben hat zur Auswirkung gehabt, dass sie opferbereit waren. Ja, dass sie sogar auf ihren eigenen Luxus verzichtet haben, auf ihr eigenes Eigentum, um es für ein größeres Ziel einzusetzen. Das größere Ziel war, dass ich alles konkret für meinen Nächsten investiere. Ich gebe von mir ab, damit es dem Bedürftigen besser geht. Ich gebe von mir etwas her, damit der andere seine Miete zahlen kann, damit der andere seine Schulden begleichen kann, damit er seiner Familie etwas zu essen kaufen kann. Und wieder die falsche Interpretation wäre jetzt zu sagen, hey, lass uns alles verkaufen und für die Mission spenden, lass uns nie mehr irgendwo essen gehen, sondern wir geben es lieber für Brot für die Welt, wir gehen nicht mehr in Urlaub und spenden es an irgendwelche Institutionen. Wäre jetzt die falsche Interpretation. Wir müssen dahinter schauen, der Lukas möchte uns was ganz Wichtiges und Zentrales weitergeben. Er möchte uns nicht auffordern, die Gemeinde damals zu kopieren. Er will uns aufzeigen, welche Art der Herzensveränderung der Christen damals stattgefunden hat, die dann diese Aktionen hervorgerufen haben. Lukas, der hier diesen Bericht über die Gemeinde geschrieben hat, der ist derjenige von den vier Evangelisten, der sich ganz stark über die Gefahren des Geldes ausgesprochen hat. In seinem Evangelium finden wir die Geschichte von dem reichen Jüngling, wo er beschreibt, dass er die Chance seines Lebens verpasst, Jesus nachzufolgen. Der Lukas spricht über den reichen Kornbauern, der die Illusion hatte, dass sein Reichtum ihm Sicherheit gibt. Lukas spricht über den verlorenen Sohn, der sich sein Erbe auszahlen lässt und ganz kurz im Luxus lebt, aber keine wirklichen Inhalte dort findet. Er spricht über den Zachäus, der einsam ist und keine Freunde hat, weil er die Menschen betrogen hat. Er spricht über Judas, der Jesus untreu wird und die wichtigste Beziehung in seinem Leben für Gold und Silber zerstört. Für Lukas ist es ganz klar, nichts gefährdet unser Leben mehr als das Geld. Was für ein entgegengesetzter Gedanke zu der Gesellschaft damals und auch heute. Lukas sagt uns, seid vorsichtig. Nichts macht uns so stumpf gegenüber Gott. Nichts macht uns so kalt gegenüber unserem Nächsten. Nichts bringt mehr Distanz zwischen dich und Gott als wirtschaftlicher Erfolg und Reichtum. Schaut unser Land an. Und jetzt kommen diese Leute damals zum Glauben in dieser Gesellschaft, zum Glauben an Jesus. Und durch den Heiligen Geist und die Lehre der Apostel geschieht eine radikale Veränderung ihres Herzens. Ihnen wird klar, ich kann nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen. Die Hinkehr zu Jesus bringt die Umkehr zur Haltung zu den Dingen dieser Welt. Nicht, weil die Christen sich jetzt das Leben, das Schöne dieser Welt verachten wollten und aus ihrem Leben wegnehmen wollten. Nicht, dass sie sich selbst ihr Leben schwer machen wollten, wie die Asketen oder die Wüstenväter das vielleicht gemacht haben. Durch diesen Bericht von Lukas wird etwas ganz anderes deutlich. Der Stellenwert von Beziehung und Gemeinschaft in der frühen Kirche. Da ist eine absolute Umkehr der Prioritäten. Weg von Geld und Besitz und Wohlstand hin zu einer echten Liebe zu meinem Nächsten. Es ist die Abkehr davon, dass etwas anderes als Gott mich bestimmen darf. Es ist die Hinkehr zu echter Freiheit. Die Börsenkurse von Geld und Silber, die sind in den Keller gegangen bei ihnen. Der Börsenkurs für den Bruder und die Schwester, der ist in die Höhe gegangen. Sie geben ihr Geld nicht, weil sie etwas verlieren müssen, sondern weil sie etwas gewinnen können, nämlich die Gemeinschaft mit meinem Nächsten. Das ist das herausragende Zeichen dieser jungen Christen. Sie sind nicht mehr innerliche Sklaven von irgendetwas, sondern souveräne Herren ihres Besitzes. Sie sind nicht mehr bestimmt von irgendetwas anderem, sondern sie bestimmen selbst, was passiert. Sie investieren nicht mehr dort, wo Diebe es rauben können, wo Rost es fressen kann, sondern sie investieren in das, was in Zukunft Gewinn bringt. Und da sind wir beim Thema. Das macht doch jeder gute Unternehmer. Er investiert in das, was in Ewigkeit nicht verloren geht. Und die Resultate damals, die waren ganz offensichtlich vor Augen, für die ganze Gesellschaft um sie herum. Sie hatten satte Kinder, sie hatten sauberes Wasser, sie hatten Bildung für die Armen, sie hatten wirkliche Gemeinschaft. Menschen konnten endlich wieder aufatmen, aufrecht gehen, nicht mehr geknechtet unter dem Joch der Armut. Wenn wir heute danach fragen, was ist normal für Gemeinde Christi heute und auch in Zukunft? Was können wir erwarten, wenn wir Teil dieser Mannschaft sind? Ich glaube, dann gibt uns dieser Text unseren Maßstab. Dieser Text sagt nicht blindes Kopieren von irgendwelchen Aktivitäten, sondern verstehen, sondern kapieren, was in den Herzen der Christen passiert ist, was dann diese Aktionen hervorgerufen hat. Ihr Lieben, das bestechende Merkmal der Gemeinde damals war die veränderten Herzen und die daraus resultierende liebevolle Gemeinschaft, die dort gelebt wurde und die man dann erlebt hat, wenn man Teil davon wurde. Es war eine Gemeinschaft, die die Frucht des Geistes nur so geatmet hat. Es heißt, da Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern und sie hielten das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam und sie jubelten vor Freude und mit reinem Herzen. Und sie gewannen Achtung vor den Menschen in der Gesellschaft um sie herum. Gemeinde war zur Familie geworden. Es war nicht ein Hobby, das man gepflegt hat. Ein Verein, wo man mal so hingegangen ist, wenn man nichts anderes zu tun hatte. Es war nicht ein nettes Lokal, das man ab und zu mal besucht hat. Es war eine Gemeinschaft von Menschen geworden. Da hat man zusammengehört, weil man zu Jesus gehört hat. Da konnte man sich aufeinander verlassen. Da hat man sich gegenseitig gedient und geachtet. In der Gemeinschaft und den Menschen drumherum. Und wenn wir das jetzt lesen und hören und vielleicht persönlich oder als Gemeinde auch das Gefühl haben, da ist an der einen oder anderen Stelle ein Defizit, dann lasst uns darüber nicht resignieren und enttäuscht werden und abwinken und sagen, ach, da reden wir schon lange drüber oder es passiert doch eh nichts. Aber lasst uns auch nicht ins Gegenteil gehen und denken, ah, jetzt müssen wir hier und da ein paar Daumenschrauben andrehen und anziehen, bis jeder so spurt, wie es hier halt in der Bibel steht. Sondern ich habe vielmehr den Wunsch, dass wir durch diesen Text und durch dieses Vorbild der Urgemeinde, dass uns dadurch eine Sehnsucht packt. Eine Sehnsucht und die Liebe des Geistes, dass wir hier am Berg dieser Urgemeinde im Herzen immer ähnlicher werden. Ganz tief in uns drin. Und vielleicht können wir in unserem Gebet Gott in den Ohren liegen. Dass er uns dabei hilft, ihm immer ähnlicher zu werden, dem immer ähnlicher zu werden, was wir hier lesen. Vielleicht können wir es machen, dass wir ihm zuallererst immer wieder ganz regelmäßig unser eigenes Herz hinhalten, dass er das zuallererst verändern darf und erneuern darf und uns dann immer wieder ganz neu als Gemeinde zusammenführt und uns dadurch neu macht und zu einer Gemeinde macht, die in Zukunft auch besteht. Ich möchte uns ermutigen, dass wir in diesem Sinn jetzt dann auch das Abendmahl feiern. Kommt mit dieser Erwartungshaltung, kommt mit dieser Herzenshaltung, dass Jesus uns verändern darf, dass Jesus uns stärken darf. Und wir würden gerne noch ein Lied vorher singen. Ich möchte uns noch ganz kurz im Gebet vorher anleiten. Vater, wir danken dir für dein gutes Wort, in dem wir immer wieder Anleitung finden für unsere ganz persönliche Nachfolge, aber auch für uns als Gemeinde. Ich danke dir, dass du uns so zusammengestellt hast, wie du das getan hast, hier heute Morgen, aber auch im Großen und Ganzen. Ich danke dir, dass Gemeinde nicht eine Erfindung von Menschen ist, wo sie sich gedacht haben, wir kommen jetzt einfach mal zusammen, sondern Gemeinde ist dein Herz. Wir sind deine Braut. Wir sind deine erweiterte Familie hier auf dieser Welt. Und ich danke dir dafür, dass wir Teil davon sein dürfen. Und du hast nicht gesagt, wir müssen perfekt sein, aber du hast gesagt, wir dürfen immer wieder ganz regelmäßig zu dir kommen und uns verändern lassen in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Und ich möchte dich wirklich herzlich bitten, dass du uns hilfst, das zu verstehen, dass es bei Nachfolge mit dir und dass es bei Gemeinde nicht um Aktivitäten in erster Linie geht. Nicht um Aktionismus, nicht um etwas zu tun, sondern es geht darum, eine Beziehung zu dir zu leben, die unser Herz verändert und wo dann aus Liebe zu dir diese Aktivitäten fließen. gefüllt mit deinem Geist, mit deiner Kraft, mit deinen Wunderwirkungen, mit deiner Liebe, die so unwiderstehlich ist, die jeder Mensch sich wünscht in sein Herz, in seine Familie, in seine Gemeinschaft, Herr. O Vater, reiß den Himmel auf, lass deine Liebesströme fließen. Gib uns heute Morgen wieder die Offenheit zu sagen, Vater, ich komme an deinen Tisch, verändere du mich, mach mich neu, stärke du mich für meinen Alltag, Zeugnis zu sein, da wo du mich hinstellst. Danke, Vater, dass du das tun willst, in Jesu Namen. Vater, ich danke dir, dass wir diesen Gottesdienst feiern durften mit dir und unter deinem Segen abschließen. Dank dir, dass wir dir unsere ganz persönlichen Anliegen vor dich bringen dürfen, aber auch das, was unser Land und die ganze Welt bewegt. Wir bitten dich, Vater, bau dein Königreich unter uns, in unserem Land und auf dieser Welt. Lass deinen Einfluss größer werden. Gib uns Christen die Kraft und die Weisheit, dein Licht zu sein, das in dieser Welt leuchtet. Und so danke ich dir, dass wir das nicht alleine machen müssen, sondern dass du mitgehst. Und so dürfen wir deinen Segen empfangen. Der Herr segne euch und behüte euch. Er lässt sein Angesicht leuchten über euch und er ist euch gnädig. Er erhebt sein Angesicht auf euch und er schenkt euch seinen Frieden. Geht hin unter dem Segen des Herrn. Amen.